Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Das Internationale Literaturfestival Berlin wurde gestern Abend eröffnet mit einer Rede des belgischen Historikers David van Reybroek. Seine Rede, die hatte eine starke These: Der Kolonialismus sei nicht vorbei. Im Gegenteil, heute hätten wir es mit einer Kolonisierung der Zukunft zu tun. Um diese Rede geht's gleich hier in der Lesart. Für gestern hatte das Internationale Literaturfestival Berlin aufgerufen zu einer weltweiten Lesung aus Texten von ukrainischen Autorinnen und Autoren. Der Angriff auf die Ukraine ist eins der bestimmenden Themen bei dieser sehr politisch ausgerichteten Ausgabe des Festivals. Gestern Abend wurde es eröffnet. Unsere Redakteurin Stefanie von Oppen war dabei und sie hat da auch eine ausgesprochen politisch ausgerichtete Eröffnungsrede gehört.
By the end of this talk, an estimated 3 to 4 species.
Am Ende dieser Rede werden etwa 3 oder 4 Arten ausgerottet sein. Ein tropischer Salamander, ein glänzender Käfer, eine unauffällige Flechte oder ein Pilz. Es könnte alles sein. Nachdem sie über 1000 Jahre existiert haben, werden sie die nächsten 30 Minuten nicht überleben und unwiderruflich von der Erde verschwinden.
The next 30 minutes.
So lauteten die ersten Sätze David van Reybroeks. Der Historiker hat ein vielbeachtetes Buch über den Kolonialismus im Kongo geschrieben und sein jüngstes Werk Revolusi, Indonesien und die Entstehung der modernen Welt erscheint in diesen Tagen. Zur Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals Berlin erzählte er unter anderem von seinen Recherchen im Kongo und Indonesien, wo er mit Hunderten von Menschen gesprochen habe, um die Geschichte der Länder mit Oral History zu ergründen. Ansonsten sprach er weniger über Literatur als über die Folgen der Umweltzerstörung und des Klimawandels. Der ist für ihn nämlich eine Form des gegenwärtigen Kolonialismus.
Colonialism is not just something historical. Looking over our shoulders is not enough.
Kolonialismus, das ist mir klar geworden, ist nicht nur etwas Historisches. Über die Schulter zurückschauen ist nicht genug. Denn sogar wenn wir an den Kolonialismus der Vergangenheit denken, haben wir nichts gegen die Kolonialisierung der Zukunft getan. Die Menschen eignen sich dieses Jahrhundert mit der gleichen Rücksichtslosigkeit, Gier, Kurzsichtigkeit an, das die Art und Weise charakterisiert hat, mit der früher Kontinente erobert wurden. Kolonialismus ist nicht mehr eine territoriale, sondern eine Frage der Zeit. Das Schlimmste liegt noch gar nicht hinter uns, sondern steht uns noch bevor. Wir benehmen uns wie Kolonialherren der zukünftigen Generationen. Wir berauben sie ihrer Freiheit, ihrer Gesundheit und vielleicht sogar ihres Lebens. Genauso wie die Kolonialisten es in der Vergangenheit getan haben.
The worst may not be behind us, but yet to come.
Reybroek verwies vor allem darauf, dass es am Ende wieder der globale Süden sei, der aufs Neue in diesem Sinne kolonisiert würde, denn der habe am meisten unter dem Raubbau der Natur durch den Norden zu leiden. Diese Entwicklungen zu stoppen, das sei jetzt unsere Aufgabe, um uns von vergangenen Traumata zu heilen. Es brauche dazu Demut, Dialog, Empathie und vor allem Mut. Reybroek setzt große Hoffnung auf die Jugend und er endete mit einem Aufruf, alles zu tun, um aus dieser Welt mit vereinten Kräften wieder eine bessere zu machen. Und ganz zum Schluss ließ er es sich nicht nehmen, darum zu bitten, an all die Arten zu denken, die in der halben Stunde, die seine Rede gedauert habe, von dieser Welt verschwunden sind.
Let us think for a few seconds about the species we have lost in the last half an hour. I thank you very much.
Der belgische Historiker David van Reybroek gestern bei seiner Rede zur Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals Berlin. Morgen wird diese Sendung hier live von dem Festival kommen. Wir haben dann 2 Autorinnen aus der Ukraine zu Gast, Jewgenia Belorussets und Katharina Mischenko. Außerdem den Lyriker Ilya Kaminski und den Pulitzer-Preisträger Mathieu Eikens aus Kanada. Morgen also von 10 bis 11, Deutschlandfunk Kultur live vom Literaturfestival Berlin. Die Kunsthistorikerin und Kritikerin Isabel Graf, die tauscht jeden Morgen Nachrichten aus mit einer Freundin. Sie fragen sich gegenseitig, wie es ihnen geht, damit sie sich nicht alleine fühlen. Von diesem Freundschaftsritual erzählt Isabel Graf unter anderem in ihrem neuen Buch Vom Nutzen der Freundschaft. Isabel Graf hat schon eine ganze Reihe von Büchern über bildende Kunst veröffentlicht und ich freue mich, dass wir jetzt über ihr Freundschaftsbuch sprechen können. Seien Sie willkommen, Frau Graf.
Dankeschön, ich bin froh, hier zu sein.
Wie lange machen Sie das denn schon, dieses Ritual am Morgen mit Ihrer Freundin?
Das ist schon jahrelang der Fall, dass wir uns morgens SMS schreiben. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich dieser Freundin vor Jahren mal erzählt habe. Wobei man muss vielleicht auch klar sagen, dass die Figur in meinem Buch auch nicht immer ich ist. Ne? Mhm. Also das ist auch gleichzeitig jemand anders. Aber in diesem Fall hat es viel mit mir zu tun, weil ich dieses Ritual tatsächlich mit einer Freundin habe. Und es geht einfach darum, sich umeinander zu kümmern. Also sich einfach danach zu erkundigen, wie geht es dir, wie hast du geschlafen und dann, was hast du vor. Das tut wahnsinnig gut, wenn man das zu Beginn des Tages macht. Kann ich nur empfehlen.
Sie haben schon was angedeutet, was ein Problem eines solchen Buches ist, weil Sie gesagt haben, dass die Figur, die erzählt, ist teils sie, teils aber auch nicht. Und auch Ihre Freundin oder Freunde, von denen Sie erzählen, das sind auch Zusammensetzungen aus realen Figuren und fiktiven Anteilen wahrscheinlich. Denn das ist ja nicht unheikel, ein Buch über die eigenen Freundschaften zu schreiben, denn das tangiert natürlich die echten Freundschaften. Wie hat Sie das beschäftigt beim Schreiben des Buches?
Ja, ich wollte ein Buch schreiben, das zwar meine eigenen Freundschaftserlebnisse zum Anlass nimmt, um über Freundschaften nachzudenken, das aber auch über Freundschaft generell, zumal in Zeiten einer Wettbewerbsgesellschaft, wo Freundinnen oft miteinander konkurrieren, nachdenkt. Also ich wollte eine Kulturkritik der Freundschaft schreiben, die zugleich tief eingelassen ist in meine eigenen Freundschaftserfahrungen. Und mir ging es nicht um Personen. Mir ging es nicht darum, jemanden in die Pfanne zu hauen oder einen Roman à clé zu schreiben.
Was heißt das?
Sondern mir ging es, einen Schlüsselroman zu schreiben, wo man sozusagen immer weiß, wer hinter wem steht. Es ging mir eher um Dynamiken, um Strukturen. Und deshalb hab ich diese Figuren, die in meinem Buch als Freundinnen auftauchen, auch zusammengesetzt, genau wie Sie sagen, aus unterschiedlichen Personen. Das sind Hybride. Das sind also gemischte Charaktere, wenn man so will. Und auch die Person, die spricht in der Ich-Form, das bin ich und auch wieder nicht.
Und wenn Sie sagen, Sie wollten auf Strukturen hinaus, das ist ja auch schon im Buchtitel enthalten, Vom Nutzen der Freundschaft. Das hat mich ja gleich ins Grübeln gestürzt, weil ich mich natürlich auch gleich gefragt habe, wieso jetzt vom Nutzen der Freundschaft? Freundschaft sollte doch im Idealfall etwas Selbstloses sein, wo man an einem anderen Menschen Anteil nimmt und der an einem war. Warum heißt das Buch Vom Nutzen der Freundschaft?
Ich glaube, mich hat vor allen Dingen dieser Kontrast zwischen Freundschaft, ein Begriff, der ja sehr idealistisch aufgeladen ist. Man denkt eben an Selbstlosigkeit und Uneigennützigkeit und dann dieses harte Wort Nutzen, das mit der Freundschaft kombiniert wird. Das hat mir gefallen als auch so ein Widerspruch, der einen vielleicht hoffentlich aufhorchen lässt. Und mir ging es eben genau darum zu zeigen, dass vor allen Dingen im Kulturbetrieb und im Kunstbetrieb insbesondere viele Freundschaften eben einen instrumentellen Zug haben. Die sind nützlich. Aber zugleich sind diese Freundschaften eben auch durch Zuneigung und Anziehung und Sympathie charakterisiert. Das überlagert sich oft, diese Nutzenerwägungen und die Begeisterung für den anderen. Das kann man sehr schwer trennen. Und daraus entstehen Komplikationen. Deshalb sind diese Freundschaften besonders störanfällig. Und das zu untersuchen, auch am Beispiel meiner eigenen Freundschaftserfahrungen, hat mich interessiert.
Ja, das war auch interessant, fand ich, an Ihrem Buch, dass Sie den Kunstbetrieb auch vorstellen als eine eigentlich radikalisierte Form einer neoliberalen oder Wettbewerbsgesellschaft, wie Sie selbst auch schon gesagt haben, was eben bis in die Freundschaften hineinreicht, die eben Unterstützungsgemeinschaften sind, wo man sich gegenseitig in der Karriere voranhilft, aber die immer auch von Konkurrenzgedanken überschattet sind. Und die extremste Form fand ich mal, und das fand ich wirklich krass, als sie überlegen oder ihre Erzählerin überlegt, ja, ich will mit diesem Menschen eigentlich nicht mehr befreundet sein, aber kann ich es mir leisten, diese Freundschaft zu beenden, weil der könnte mir oder die könnte mir dann auch schaden nach dem Ende der Freundschaft. Das ist eigentlich fast eine sehr düstere Vision, die Sie da zeichnen vom Kunstbetrieb.
Ja, es ist eine düstere Vision, wobei das ist ja nicht nur der Kunstbetrieb. Ich würde sagen, die Gesellschaft generell hat sich in eine Wettbewerbsgesellschaft verwandelt. Es gibt einen Soziologen, der heißt Sieghard Neckel, der hat mal sehr treffend gesagt, wir sind Vergleichswesen. Es geht immer darum zu gucken, was kriegt der andere. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kriege weniger, obwohl mir genauso viel zusteht, dann entsteht Neid und so weiter. Also ich glaube, diese Dynamiken gelten nicht nur für den Kunstbetrieb. Dass aber sämtliche Transaktionen über Freundschaft laufen, das ist wahrscheinlich schon ein spezifisches Charakteristikum des Kunstbetriebs. Hier sind alle vermeintlich Friends und miteinander befreundet. Und das hat wiederum damit zu tun, dass die Ware, die im Kunstbetrieb gehandelt wird, das ist ja die wahre Kunst. Und von dieser Ware wird ja geglaubt, dass sie im Grunde genommen preislos sei. Auch diese Ware ist wieder sehr ideell aufgeladen. Und die Handelsform, die dieser Ware am besten entspricht, ist die der Freundschaft. Also diese Zusammenhänge muss man sehen. Düstere Visionen ja, wobei ich glaube, dass diese Angst, dass das Ende einer Freundschaft auch bedeuten könnte, das Ende eines Informiertseins, das Ende eines gewissen Austausches, diese Angst könnte man auch in anderen Kulturbereichen haben.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, für den Literaturbetrieb durchaus auch. Sie haben jetzt dem Buch eine Tagebuchform gegeben. Das beginnt am 27. Juli 2020, also im ersten Corona-Sommer, endet dann am 1. April 2021. Welche Rolle spielen denn diese Tage oder diese Zeit für Ihr Nachdenken über Freundschaft?
Ich wollte einerseits, dass das Buch in einer konkreten Geschichte eingelassen ist, dass es um einen bestimmten historischen Abschnitt geht, der eben auch durch die Pandemie gekennzeichnet ist. Und es gibt ja auch viele Überlegungen in dem Buch zu den Schwierigkeiten, die die Pandemie für Freundschaften bedeutet. Also das war mir ein wichtiger Punkt. Andererseits ist es ein fiktionalisiertes Tagebuch. Die Tage, die hier aufgeschrieben wurden, sind nicht unbedingt die, an denen der Eintrag verfasst wurde. Hier habe ich mich sehr an lustigerweise Max Frisch orientiert, der ja das Tagebuch als ein Genre, als ein literarisches Genre, wenn man so will, erfunden hat, in dem eben auch kulturkritische Überlegungen auftauchen können, das stark literarisch stilisiert ist, überarbeitet ist und auch massiv zuspitzt. Und so habe ich das gehandhabt. Ich mag die Tagebuchform persönlich sehr. Und ich glaube, ich wollte auch, dass das Ganze so etwas Dringliches suggeriert. Das ist so einen ja fast pathetischen Ton gibt von einer Figur, die durchs Leben gibt und von den Dingen, die ihr zustoßen, auch mitgenommen ist, persönlich mitgenommen. Und dafür ist das Tagebuch eine gute Form.
Pathetisch sind ja auf jeden Fall die beiden Hauptüberschriften, die Sie den beiden Teilen des Buches gegeben haben. Lamento heißt der erste Teil, also Klage, Klagegesang. Das ist der Teil, in dem Sie auf viele problematische Seiten von Freundschaft, Nutzenfreundschaft zum Beispiel eingehen. Ein krasses Beispiel, das sich mir auch sehr eingeprägt hat, Freundin, die Freundschaft zu Ihnen haben auslaufen lassen, als Sie Mutter geworden sind, weil sie mit ihnen als Mutter offenbar nichts mehr anfangen konnten. Der zweite Teil des Buches, auch wieder pathetisch, heißt Hymne, also Lobgesang. Vielleicht können Sie uns daran teilhaben lassen, an Ihrer Hymne auf die Freundschaft, also vielleicht bei einer besonders wertvollen Freundschaft.
Ich glaube, die Hymne, das war mir ganz wichtig, dass das Buch nicht nur eine Negativbilanz ist, dass es nicht nur darum geht, sozusagen Enttäuschungen zu artikulieren. Wobei ich es auch wichtig finde, dass es diesen Raum auch in der Literatur gibt, einen Raum für Enttäuschung. Weil Enttäuschung ist immer was, was so einen bitteren Beigeschmack hat, was niemand hören will. Und auch negative Affekte wie Wut, Aggression, Ressentiment sollten einen Platz haben in der Klage. Und deshalb habe ich diese, ja, in der Tat pathetische Überschrift gewählt. In der Hymne geht es darum, die wahren Freundschaften in dem Leben meiner Figur abzufeiern und zu zeigen, dass Freundschaft für diese Figur etwas ist, ich sage das ja auch ganz pathetisch, was sie so dringend braucht wie die Luft zum Atmen. Was auch damit zu tun hat, dass diese Figur aus einer dysfunktionalen Familie stammt, dass diese Figur schon sehr früh in ihrem Leben nach Freundschaften Ausschau gehalten hat, weil sie hoffte auf andere, die sie verstehen würden, die Gleichgesinnte sein würden, die sie unterstützen würden. Und die Pointe ist, diese Figur hat auch solche Freundschaften in ihrem Leben gefunden, die sie durchs Leben buchstäblich tragen. Natürlich sind auch diese Gestalten keine reinen Lichtgestalten. Mhm. Auch diese Gestalten sind problematisch. Auch hier gibt es Aspekte, mit denen man auch Schwierigkeiten haben könnte. Und das ist vielleicht das, worauf diese ganze Sache hinausläuft, dass man Freundschaften nur führen kann, wenn man bereit ist, auch die Unvollkommenheiten dieser Freundschaften zu akzeptieren und damit einen Umgang zu finden.
Vom Nutzen der Freundschaft, so heißt das Buch. Etwas provozierend, das Buch von Isabel Graf. Bei Spectre Books ist das erschienen mit 160 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Haben Sie vielen Dank für den Besuch bei uns.
Vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Sorgearbeit, die war ein großes Thema in der kritischen Corona-Zeit, für eine Weile jedenfalls, mit der stärkeren Aufmerksamkeit für sorgende Berufe in Pflege und Medizin. Auch das Sorgen für die nächsten Angehörigen wurde in dieser Zeit mehr besprochen als sonst. Und insofern könnte man denken, dass das neue Buch des Philosophen Boris Groys ein ganz aktuelles Thema hat. Denn das heißt Philosophie der Sorge. Mein Kollege Pascal Fischer hat das gelesen. Guten Tag, Herr Fischer.
Guten Tag.
Boris Groys, das ist ja einer der großen Namen in der Gegenwartsphilosophie, wo viele gespannt sind auf seine neuen Bücher. Geht es denn jetzt in seinem neuen Buch tatsächlich um die Sorge in so einem praktischen Sinn für Patienten, für Kinder oder Ältere?
Na, ein bisschen kündigt der Verlag das so an und das ist natürlich etwas vollmundig, auch mit einem Zitat von Slavoj Žižek unterlegt. Ist vielleicht ein bisschen so derselbe Stil, dieselbe Zielgruppe. Also Žižek sagt dann, Groys zeige, wie wir in diesen Schlamassel überhaupt reingekommen seien. Und gemein ist da so ein bisschen dieser Grundwiderspruch. Einerseits will ich für mich selbst sorgen, für mich selbst entscheiden. Andererseits will das natürlich der Staat, also beim Maskentragen, beim Impfen, beim Partyfeiern in der Pandemie. Das ist eben dieses Grundproblem. Autonomie versus Abhängigkeit. Also es geht natürlich dann schon im Buch um diese philosophischen tiefen Schichten, um die kulturellen tiefen Schichten. Ein Leitdenker im Buch ist Nietzsche, um vielleicht so ein bisschen schon die Message rüberzubringen. Und bei Nietzsche erkennt Groys, dieses Übermenschentum, das ist wirklich nur für Junge und Starke. Die meisten kommen aus diesem Schwitzkasten des biopolitisch regierenden Staates nicht heraus. Da winkt also auch Michel Foucault von Ferne. Wir sind immer auf diese Strukturen angewiesen. Also ein sehr skeptischer Grundton schon mal.
Und davon abgeleitet, was hat er dann, also Boris Groys, zu sagen zum Thema Sorge?
Tja, das ist natürlich sehr vieles und sehr viel Unterschiedliches. Diese Problematik von selbst und diesem größeren Zusammenhang, die findet er ja fast überall und analysiert sie dann auch. Also im Gesundheitswesen, in unserem Image, in den sozialen Medien, in der spirituellen Szene, bei Künstlern, die sich ja um den Ruf sorgen, beim Publikum, bei der Technik, die uns abhält von unserer unmittelbaren Selbstsorge. Da lässt Heidegger natürlich grüßen. Beim Weisen, der sich um den gerechten Staat sorgt. Plato soll mit seiner Kontemplation der Wahrheit ganz gut sein für das Herz und die Ruhe, liest man, während sowas wie Nietzsche Übermenschentum und Kreativitätsstress eher Stress verursacht. Der Staat bestraft natürlich nicht mehr Bösewichte, sondern lässt uns leben und lässt uns sozusagen ganz passiv sterben. Also Sie sehen, es ist eigentlich ein ziemliches Sammelsurium der Sorge.
Das heißt, die Methode des Buches ist auch die des Sammelsuriums, der freien Assoziation?
Ja, also der Gedanke ist ja schon, dass diese Philosophiegeschichte, vielleicht auch die Kulturgeschichte überhaupt sich umschreiben lässt oder auch beschreiben lässt als eine Geschichte der Sorge. So, und dann geht das auch bei Platon los und dann folgen gleich die Steckenpferde von Groys, Hegel, Kojève, Nietzsche, Heidegger, Arendt, auch Insider, Georges Bataille oder Nikolai Fjodorow, das ist ein russischer, etwas esoterischer Philosoph. Und von dieser Esoterik lässt er sich dann auch manchmal, geradezu mitreißen. Eigentlich sind das 12 Kapitel mit eigenen Problemstellungen. Die sind nur sehr gewollt verbunden manchmal. Die könnten für sich stehen. Die haben als Gemeinsames eigentlich nur so dieses Wortfeld Sorge. Und dann kommt es eben zu sehr widersprüchlichen Aussagen, wenn man das ganze Buch mal so vor Augen hat. Mal sorgt sich der Staat um uns, mal will er es gerade nicht tun. Mal handeln wir als absolut kreative, eigenständige Wesen im Internet. Mal wollen wir uns nur selbst darstellen als totale 0815-Bürger. Das ist alles sehr assoziativ, unverbindlich. Die Schlüsse sind eigentlich überhaupt nicht zwingend. Es ist ein bisschen folgenlos. Ständig steht da sowas wie, man könnte behaupten, ja, dann kann man eigentlich auch das Gegenteil behaupten. Also Kreuz wird uns da so ein Lost Highway und zwar ziemlich sorglos.
Und also okay, ich habe verstanden, die Stärke dieses Buches ist nicht der stringente Zusammenhang, um es so zu sagen. Aber vielleicht ist die Stärke, dass dann immer mal wieder tolle Gedanken aufblitzen. Gibt es die?
Ja, also er hat eine Denklinie und das macht er immer wieder mit Esprit tatsächlich. Er zeigt so wie im Säkularen religiöse Form weiterleben. Also zum Beispiel als Unwissender muss ich zwischen Heilverfahren entscheiden, kann das aber nicht, kann das nur mit einem irrationalen Glaubensakt. Ich muss mich irgendwie entscheiden. Früher hat die Kirche Sorge getragen für unsere Seele und das Fortleben dieser Seele nach dem Tod. Heute ist das eher so, Kulturinstitutionen sorgen sich um Künstler und dann auch deren Ruf im Kanon. Also dieses Fortleben eines symbolischen Leibes sozusagen. Das sind viele schöne Analogien. Insgesamt aber ist das dann doch eine Philologie, die die Welt nicht verändern will. Und das ist natürlich schade, denn Greuß steht ja eigentlich auf den Schultern von Giganten, eben Nietzsche und Marx zum Beispiel.
Also Sie sind unterm Strich nicht überzeugt von dem Buch, höre ich.
Nee, also die Grundfrage war ja eigentlich, wie gewinnen wir unsere Autonomie zurück? Und da finden sich dann schon hier und da so kleine Taktiken, aber eigentlich gibt es keine ethische Handreichung. Das Buch endet auch sehr abrupt, also geradezu plötzlich und schockierend, mit einer Selbstverbrennung einer literarischen Figur, die dann eben dadurch Autonomie gewinnen will und es eben nicht schafft, weil das wieder etablierten Mustern folgt. Also für uns alle Besorgte ist da eigentlich nur die geschlossene Gesellschaft in einem geschlossenen System zu sehen. No Exit und von Boris Greuß nichts Neues.
In seinem Buch Philosophie der Sorge, aus dem Englischen wurde das übersetzt von Thomas Stauder. Im Claudius Verlag ist es erschienen mit 144 Seiten. 20 € ist der Preis. Besten Dank an Pascal Fischer.
Straßenkritik.
Ja, hallo, ich bin die Sarah. Ich komme aus München und lese sehr gerne viel. Und ich möchte euch gerne ein besonderes Buch vorstellen. Und zwar ist es Florian Ilias Liebe in Zeiten des Hasses. Es ist in Chroniken geschrieben, also lässt sich immer schön in kleinen Passagen oder in etwas längeren Passagen lesen. Und zwar, es geht um sämtliche Liebesbeziehungen, Freundschaften, Affären von 1929 bis 1939. Sehr witzig, sehr ernst, geschichtlich natürlich auch hochinteressant. Und man hat wirklich sehr bekannte Persönlichkeiten der damaligen Zeit, von Erich Kästner bis Fitzgerald oder den Manns. Schön zu lesen, kann ich nur wärmstens empfehlen.
Sarah aus München empfiehlt wärmstens Liebe in Zeiten des Hasses, Chronik eines Gefühls 1929 bis 39 von Florian Illis. Das ist im S. Fischer Verlag erschienen mit 430 Seiten. Das Buch gibt's für 24 €. Es gab einmal ein Deutschland, das ich gerne Leseland nannte. Jedenfalls wollten die Oberen das so in der DDR. Da war einiges Ware dran, preisgünstige Bücher, sehr viele Bibliotheken zum Beispiel. Aber auch viel Falsches, was den politischen Druck auf die Literatur anging. Eine neue Ausstellung zeigt beide Seiten des Leselandes DDR. Und meine Kollegin Claudia van Laak meint, für Westdeutsche gibt es da viel Überraschendes zu sehen. Und für die in der DDR Aufgewachsenen ist es eine Begegnung mit einer lange vergangenen Zeit.
Wer in der DDR lebte, hatte eins im Überfluss, Zeit. Kein Wunder also, dass im Osten mehr gelesen wurde als im Westen. Das Leseland DDR, ein von Erich Honecker und dem stellvertretenden Kulturminister Klaus Höpke, dem Oberzensor, geprägter Begriff, bedeutete mehr als 30.000 öffentliche Bibliotheken in einem Land so groß wie Nordrhein-Westfalen, preiswerte, hochwertig gestaltete Klassikerausgaben und Kinderbücher. Gleichzeitig ein Zensursystem, das in seiner Effektivität Weltniveau definierte, so schreibt es Siegfried Lokatis. Der Professor für Buchwissenschaft an der Uni Leipzig hat die Zensur in der DDR erforscht.
Wenn man die Akten dieser Verlage liest, ist es so, als würde man ein Virenabwehrsystem beobachten. Und wo ich das sage, herrscht ja gerade der Krieg in der Ukraine. Und wir können beobachten, dass auch jetzt heute in digitalen, modernen Zeiten es immer noch möglich ist, eine sehr umfassende Desinformationspolitik und Zensur, wie es einfach auch die Russen natürlich genau gelernt haben, wie man sowas organisiert und macht und tut. Darum ist das ein hochaktuelles Thema.
Die Geschichte der DDR-Zensur ist natürlich auch eine Geschichte des Eigensinns der Schriftsteller, ihrer Tricks und Täuschungen, um die ideologischen Eingriffe zu umgehen. Sie verlegten ihre Erzählungen ins 14. Jahrhundert. Sie sponnen Märchen daraus, versteckten listig vorher beanstandete Passagen in einem späteren Roman. Und allen war klar, die Leserinnen und Leser würden verstehen, was gemeint war. Literatur war unsere Ersatzöffentlichkeit, sagt der Musiker Andrei Hermlin, Sohn des Schriftstellers Stefan Hermlin.
Man las das, was dort nicht stand. Weil in den Zeitungen und im Fernsehen ja sozusagen nur die üblichen Parolen vorkamen, suchte man bei bestimmten Autoren wie Christa Wolf, Günter de Bruyn, Rainer Kirsch, mein Vater. Da kauften die Leute diese Bücher oder kamen zu den Lesungen, weil sie sich Luft zum Atmen erhofften. Insofern nahm die Literatur in der DDR eine noch andere Rolle ein als zum Beispiel in der Bundesrepublik.
Autor der Ausstellung ist der in der DDR aufgewachsene Historiker Stefan Wolle. 1972 exmatrikulierte ihn die Humboldt-Uni aus politischen Gründen. Später durfte er doch noch an der Akademie der Wissenschaften forschen. Wer Zugang zu unerwünschten Büchern hatte, der sogenannten Giftschrankliteratur, das weiß Stefan Wolle aus eigener Erfahrung. Und auch, welche Zeitschrift noch nicht einmal mit Sondergenehmigung gelesen werden durfte.
Der Spiegel darf es sich zur Ehre anrechnen, dass er selbst in diesen internen Kreisen nicht mehr zugänglich war. Die bekamen nicht mal mehr MZK, der SED, den Spiegel.
Zum Leseland DDR gehört auch sein Ende. Die Marx Engels Gesamtausgabe landete auf dem Müll und mit ihr viele Werke schreibender Arbeiter. Zu viele, fand damals schon der Schauspieler Peter Sodann. Der spätere Intendant des Neuen Theaters in Halle und Tatortkommissar erinnert sich.
Da lief über die Straße ein junger Mann und trug Bücher im Arm. Und ich sagte, wo kommen Sie her, warum schleppen Sie denn die Bücher über die Straße? Und dann hat er zu mir gesagt, wir schmeißen endlich die Russenschwaden weg. Und da bin ich stutzig geworden und habe mich darüber ein bisschen noch mehr erkundigt. Und da war gerade, das war zur Wendezeit, vieles im Gange. Und da habe ich mir gesagt, ne, wenn die jetzt die Russenschwaden wegwerfen, dann musst du, Peter, die sammeln.
Und so entstand im sächsischen Stauchitz eine Bibliothek mit Zehntausenden, wenn nicht Hunderttausenden Büchern aus DDR-Verlagen. Die leider nicht sehr ansprechend gestalteten Plakate zur Ausstellung Leseland DDR können bestellt werden bei der Stiftung Aufarbeitung, gemeinsam mit einem Bücherpaket aus der Peter-Sodann-Bibliothek. Und das riecht garantiert nach DDR.
Die Ausstellung selbst ist zu sehen in der Bibliothek Alte Feuerwache Treptow in Berlin. Die Ausstellung Leseland DDR.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Niemals zuvor haben so viele Menschen alleine gelebt wie heute. Und noch nie haben so viele zu spüren bekommen, wie schnell selbstbestimmtes Leben in Einsamkeit umschlagen kann. In seinem Essay Allein, aus dem er heute in Göttingen liest, begibt sich der Autor Daniel Schreiber auf eine ganz persönliche Suche.
Und ich wollte für mich selbst die Frage beantworten oder herausfinden, ob ein gutes und ein erfülltes Leben ohne eine romantische Beziehung möglich ist. Wie schaffen wir es, mit unerfüllten Träumen zu leben? Wie schaffen wir es, trotzdem ein gutes Leben zu haben, obwohl wir vielleicht wissen, dass sich bestimmte Vorstellungen, die wir hatten über unser Leben, vielleicht nicht mehr erfüllen werden?
Daniel Schreiber liest aus Allein, heute Abend im Literaturhaus Göttingen. Comics und Schlagzeug in Berlin. In der Lesung ihrer Graphic Novel Work-Life-Balance erweckt Aisha Franz die moderne Arbeitswelt zum Leben. Zeitkritik zwischen Bullshit-Jobs, Selbstverwirklichung und der Therapeutinnen-Couch.
Haben Sie Hobbys zum Beispiel? Nee, eigentlich nicht. Was machen Sie denn beruflich? Ich stelle Gebrauchskeramik her.
Auch die Berliner Schlagzeugerin Eilish Frawley thematisiert Gesellschaft, Feminismus und Psyche in Wort und Beat.
When I leave my apartment, I'm heckled. I'm nervous catching the train in the middle of the night.
Aisha Franz liest aus ihrer Graphic Novel Work-Life Balance. Eilish Frawley verbindet Spoken Word und Schlagzeug. Am Samstag auf der Freilichtbühne in Berlin-Weißensee. Erinnerungen sind trügerisch. Das spürt Said, als er nach Jahren im Exil das erste Mal in das Land seiner Herkunft reist. Welche Erinnerungen an die Kindheit im Irak, an Verlust und Flucht fehlen, welche sind erfunden? In seinem Roman Der Erinnerungsfälscher erzählt der Autor Abbas Kidir, der selbst aus dem Irak geflohen ist, von der Unzuverlässigkeit der Erinnerung und der Gnade des Vergessens.
Die meisten Menschen haben Erinnerung, manche haben Wunden. Es gibt manchmal Orte im Gedächtnis, die sind wie Minenfelder. Sie können einen in Stücke reißen. Das Leben wird erträglich, wenn man solche Orte meidet.
Abbas Kidir stellt sein Buch Der Erinnerungsfälscher vor, heute Abend im Literaturhaus Bonn.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.